Moin, ihr Sizzler, und herzlich willkommen zum Nice to Meet You Podcast. Ich sitze hier, ich habe vor mir eine Erbsensuppe. Diese Erbsensuppe wurde mir während des Podcasts gebracht und gegenüber sitzt jemand, den ihr schon lange nicht mehr gehört habt.
Der Erbsenzähler persönlich.
Oder? Der Influmetzger. Carsten sitzt mir gegenüber.
Hallo Julian.
Und wir haben heute viele Dinge besprochen. Wir haben uns, es wird ein spiritueller Podcast,
ja,
der Menschen zurückversetzen soll.
Zwischendurch habe ich auch mal gedacht, jetzt haben wir den Faden komplett verloren.
Ja, ich habe die peinlichste Geschichte meines Lebens vermutlich geleakt. Ja.
Und ich habe das Geheimnis von Federico gelüftet.
Oh ja, Federico hat auch eine große Rolle gespielt. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Podcast sagen werdet. In diesem Sinne, ganz, ganz viel Spaß.
Viel Spaß.
Ich freue mich sehr. Ich glaube, ich habe von 195.000 Podcast-Folgen, die wir aufgenommen haben, starte ich, wenn ich dabei bin, mit ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Immer so tagesschaumäßig. Aber ich habe heute wirklich eine Überraschung für euch. Gegenüber sitzt eine bezaubernde Persönlichkeit. Jemanden, den ihr wirklich schon seit Monaten nicht mehr gehört habt und der jetzt auch, was machst du da mit deiner Zunge? Es ist der Influmetzger. Ich freue mich, dass du spontan jetzt sagst, komm, lass mal einen Podcast machen.
Einen wunderschönen guten Tag an alle Hörerinnen und Hörer und diverse.
Genau, du hast aufgepasst im letzten
Podcast. Ich habe aufgepasst. Ich bin nämlich heute Morgen mit dem Auto gefahren, hatte ein bisschen längere Strecke zu fahren. Und da habe ich gedacht, was macht man? Man hört NDR1. Aber seitdem die nicht mehr Roberto Blanco spielen, habe ich gedacht, dann höre ich mal einen Podcast. Und da habe ich so ein bisschen durch Spotify durchgewischt. Natürlich auf einem Parkplatz, nicht während der Fahrt.
Logisch.
Und dann ist mir der Sizzle Brothers Nice to Meet You Podcast. Und ich war ja schon in ein paar Folgen dabei, aber ich glaube, ich habe nicht alle gehört.
Ja, du warst ganz begeistert vorhin.
Ja, und ich habe die letzte Folge gehört, als du diesen Clickbait-Titel gewählt hast.
Genau.
Wir sind beinahe betrogen worden. Und das hat mich neugierig gemacht und das habe ich mir angehört und das hat mir so gut gefallen. Als ich dann wieder hier war, habe ich gleich gesagt, ich möchte auch mal wieder in einen Podcast. Und gesagt, getan, da ist er.
Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich die Chance habe, dann nutze ich die natürlich sofort. Und ich möchte mich auch bedanken für alle, die letzten Podcasts angehört haben. Da kam richtig viel Feedback auch. In einer gewissen Form sogar eine Anteilnahme an unserem, was uns da so passiert ist. Und der clickbaitige Titel wurde ja Gott sei Dank auch ein Stück weit aufgelöst. Das war ja. Aber ich wollte halt mal gucken, was so passiert. Und hat euch scheinbar ganz gut gefallen. Von daher freut mich das sehr. Ich habe auch ein paar Fragen heute aufgeschrieben, aber Carsten hatte auch ein Thema heute, wo ich gesagt habe, lass uns das machen. Das hört sich gut an. Vielleicht können wir ja Menschen zurückversetzen oder in so gewisse Situationen.
Ja, so Essen als Zeitmaschine oder Essen als Erinnerungscontainer.
Es wird nämlich jetzt sozusagen spirituell hier heute.
Ja, so ein bisschen.
Wir müssen schon mal vielleicht so eine...
Ich hole meine Räucherstäbchen raus.
Genau, ich wollte gerade sagen, wir müssen so ein Räucherstäbchen anzünden.
Es hängt noch eine Mettwurst dran.
So eine kleine Mettwurst, die wir uns anzünden.
Ja. Duftbaum Bauchspeck.
Ja, da gab es doch mal so ein Ding, so ein Foto im Netz.
Nein, das fiel mir nur gerade ein. Wir haben da schon mal drüber gesprochen, wir beide. Ich weiß aber nicht mehr, ob das in einem Podcast war oder ob wir das nur nebenbei so irgendwie das Thema mal Podcast hatten. Da haben wir irgendwie über Omas Rezepte gesprochen.
Ja.
Ne, das ist schon ein paar Tage her. Und im Nachhinein fiel mir noch ein, dass Essen ja auch Erinnerungen wieder hervorrufen kann. Ne? Genau wie manche Geräusche. Es gibt ja so Menschen, die, wenn die ein bestimmtes Geräusch hören, stellen sich ihnen die Nackenhaare auf, sie fangen an zu weinen, brechen in Tränen aus oder in großes Gelächter, wie auch immer. Oder es kann auch ein spezielles Lied sein, bei dem man an eine Situation denkt. Aber das kann halt auch Essen sein. Und bei mir ist es zum Beispiel ganz stark ein Beispiel, wenn ich ein gekochtes Ei esse und ich nehme da statt einem normalen Chromaganlöffel einen Silberlöffel. Also es ist nicht so, dass ich zu Hause immer von Silberlöffeln essen würde, aber ich glaube, wir haben ein, zwei oder so in der Besteckschublade davon rumfliegen. Und wenn ich mal durch Zufall diesen Löffel nehme, um ein Ei zu essen, so auf dem Sonntagmorgen, dann bin ich schwuppdiwupp, wie bei zurück in die Zukunft, wieder bei meiner Oma. Sonntags morgens beim Frühstück, weil sonntags haben meine Eltern oftmals Partyservice vorzubereiten gehabt. So ist das in einer Familie, die eine Fleischerei betreibt. Zumindest früher war das so. Und dann wurde ich immer ausgelagert zu meiner Oma und da gab es immer ein gekochtes Ei. Das war ein Highlight, weil bei uns gab es nie gekochtes Ei, bei uns gab es nur Aufschnitt. Weil hatte niemand Zeit, ein Ei zu kochen. Bei meiner Oma gab es ein gekochtes Ei. Und die hatte aber nur Silberlöffel. Und dann habe ich immer ein gekochtes Ei mit einem Silberlöffel und irgendwie dieses Eiweiß vom Ei und der Löffel, das Silber vom Löffel, das reagiert irgendwie miteinander. Das ist so ein ganz spezieller Geschmack, den du mit einem normalen Löffel nicht reproduzieren kannst.
Echt?
Ja, musst du mal machen.
Ich bin ja raus, weil ich keine Eier esse halt.
Ja, okay.
Aber ich könnte mir vorstellen, also Silber, ich habe auch, glaube ich, noch nie in meinem Leben von einem Silberlöffel gegessen.
Also das schmeckt anders und speziell mit gekochten Eiern. Also an alle, die zu Hause jede Menge Silberlöffel haben, esst damit mal ein gekochtes Ei, dann wisst ihr, was ich meine. Und dieser Geschmack, der erinnert mich immer an meine Oma. Meine Oma ist vor ein paar Jahren gestorben und es ist ja so, dass man Menschen, die schon sehr alt geworden sind und so, dass sie auch in dem Alltag der Jüngeren vielleicht nicht mehr so die Rolle spielen, ne? Man bemüht sich zwar immer und so weiter, aber es, ja, ich sage, es, die Menschen faden so ein bisschen out. Ja,
ja, ich verstehe, was du meinst. Ne?
Und aber wenn ich einen Silberlöffel habe und ein Ei esse, dann bin ich sofort wieder 7 Jahre, sitze bei meiner Oma am Tisch und ich weiß, gleich kommt die neue Post oder wie diese goldene Post, diese Zeit, eine goldene Revue oder so, hat sie mal gelesen und Kreuzworträtsel gemacht. Und dann bin ich sofort wieder da. In der Erinnerung. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Und ich kann mir vorstellen, dass viele da draußen solche Erinnerungen haben. Vielleicht will uns der ein oder andere daran ja auch mal teilhaben lassen. Das finde ich ganz interessant. Hast du denn auch so eine Erinnerung, die mit Essen irgendwie verbunden ist? Oder ein Geschmack, der mit einer Situation verbunden ist?
Ja, es gibt eine Sache, die ich auch tatsächlich, also Großeltern prägen ja immer viel, wenn man da viel Zeit verbringt. Und bei mir war das zum Beispiel so, es gibt eine Kombination aus Geschmack, die macht fast keiner, aber die kenne ich von Oma. Das ist Käse und auf den Käse obendrauf kommt Sirup. Und zwar dieser Gold, wie heißt das, Grafschafter Goldsirup oder so heißt das. Dieses klebrige Zeug. Und diese Kombination finden alle, die das hören, sagen so, das kann nicht schmecken. Aber es schmeckt unfassbar gut. Grafschafter Goldsaft, so hieß das Zeug.
Stips. Also in unseren geografischen Breitengraden heißt das Stips. Du meinst diesen Zuckerrüben-Sirup?
Ja, Zuckerrüben.
Melasse.
Ja, genau, so ein Zeug. Ja, ja. Und das kommt auf Gouda obendrauf. Und diese Kombination war einzigartig. Und da hat Oma immer gesagt, Junge, das habe ich mal bei so einem Fernsehkoch gesehen und die müssen ja wissen, was sie tun. Und da haben die das so angerichtet und seitdem gibt's das da. Und das habe ich immer nur bei Oma gegessen. Und wenn ich mir das ganz, ganz selten mal zu Hause gönne, dann denke ich auch da dran. Und was ich auch noch hatte ist, sie hat immer Häppchen gemacht, also bei Isa, ich mache euch Häppchen. Und dann wurden die ja immer in so Würfel geschnitten, die Brote. Und dann gab es...
Oh, der kleine Julian, Hasenbrote.
Ja, wirklich Hasenbrote.
Sehr schön.
Und dann wurden die mit so einer kleinen Minigabel aufgestochen. Und als wir damals das Haus meiner Großeltern ausräumen mussten leider, habe ich diese Gabel wieder gefunden und habe die behalten. Weil das war die Gabel, mit der ich das immer gegessen habe, diese kleinen Dinger. Und ist es auch heute noch so, dass ich ganz oft Brötchen und auch Brote aufschneide in so Häppchen. Das mache ich einfach unterbewusst und dann gucken mich immer alle und sagen, hey, warum isst du dieses Brot denn so blöd? Dann sage ich, wieso, ist doch viel einfacher für mich. Immer schon so.
Ja, aber ist das nicht eine schöne Erinnerung auch?
Ja, Hammer.
Mit Essen irgendwie verknüpft ist. Das zeigt ja auch, dass Essen nicht einfach nur schiere Nahrungsaufnahme ist, sondern dass das durchaus noch eine zweite oder dritte Dimension bekommen kann. Ne?
Ja, total.
Durch diese Erinnerung. Also ich kann mich erinnern, letztes Jahr ist die Mutter meiner Frau gestorben, meine Schwiegermutter. Und die hat immer zu Weihnachten, sind wir dort immer hingefahren, und immer zu Weihnachten gab es dort Hochzeitssuppe. Aber eine Hochzeitssuppe ist ja ein weites Thema in Niedersachsen. Also alle, die uns zuhören aus Niedersachsen, die wissen, was ich meine. Jede Region, jeder Ort hat so ein bisschen seine Eigenheiten in solchen Dingen. Bei uns zum Beispiel, da kommt immer jede Menge Rindfleisch rein, weil wir schon immer hier viel Fleisch, Reste und Knochen und so weiter hatten. Und je weiter man in Norddeutsch oder in den nördlichen Bereich von Niedersachsen kommt, desto heller wird die Suppe. Das heißt, weniger Rindfleisch, mehr Huhn. Spargel spielt da eine große Rolle.
Oh ja.
Und dann gibt es Regionen, die machen Zwiebackklößchen rein oder Markklößchen und wir machen eigentlich Mettbällchen rein und Gemüse, ja, nein. Nudeln, Sternchennudeln oder so ganz kleine Knopfnudeln oder, also das ist ein riesenweites Feld und da kann man sich auch stundenlang mit drüber streiten, wer die einzig wahre niedersächsische Hochzeitssuppe zubereitet. Jedenfalls, was ich sagen wollte, ist, meine Schwiegermutter, die ist im Oktober, November gestorben Und dann stand das Weihnachtsfest vor der Tür und dann ist ja immer die Frage Weihnachten, da ist man vielleicht emotional nochmal anders drauf als den Rest des Jahres. Und was machen wir dieses Jahr Weihnachten? Und dann habe ich mich tatsächlich daran getraut, diese Suppe zu kopieren. Also habe die Hochzeitssuppe meiner Schwiegermutter versucht nachzukochen. Hab mir ein Glas Spargel besorgt, das machen wir eigentlich sonst nicht.
Ja.
Und da kommt auch dieses Spargelwasser damit rein, ne? Also so eingekochter Spargel und das Wasser davon, ja, wo der drin liegt, der kommt dann auch mit in die Suppe. Und es gibt so einen ganz speziellen Geschmack. Und das war wirklich auch für meine Frau so ein richtiger Seelentröster, ne? Das war wie, als ob jetzt ihre Mutter noch in der Küche stehen würde.
Ja, das
würde.
Ist natürlich und das Weltklasse.
Ich weiß nicht warum, aber aus irgendeinem Grunde scheine ich das tatsächlich, das haben ja mehrere Leute am Tisch bestätigt, genau diesen Geschmack getroffen zu haben, ist mir seitdem nicht wieder gelungen. Aber es gibt so Situationen, da braucht man einfach so eine heiße Suppe. Und wenn die einen dann noch an geliebte Menschen, die es nicht mehr gibt, erinnert, dann finde ich das schon
das ist eine schöne,
ganz interessant.
Richtig, ne? Schöne Geschichte.
Ja, meine Frau hat mir auch aufgetragen, dass ich die Geschichte unbedingt erzählen soll, weil es schon wichtig für sie war.
Ja. Da finde ich richtig gut. Also es gibt tatsächlich oftmals Sachen, wo man sich sofort zurückerinnert fühlt.
Ja.
Ich habe auch Dinge durchs Essen, also es gibt zum Beispiel eine Sache, das ist ein Tick bei mir, der hat sich durchs Essen, Falschessen ausgelöst, wenn ich das erzähle. Ich frage mich immer jedes Mal beim Podcast, wieso erzählt, sag ich so viel. Du könntest ja theoretisch einfach abgespeckte Versionen machen. Jetzt bin ich wieder drin in dem Ding.
Ja, dann musst du jetzt durch.
Ist bei Discord genauso gelaufen. Letztens, ich probiere da irgendwas zu erzählen, dann heißt es ja, jetzt erzähl doch mal. Da bin ich schon jetzt zu tief drin, dann komme ich aus der Nummer nicht mehr raus. Und zwar ist es bei mir wie folgt. Sollte man mich jemals beim Suppeessen beobachten können? Es kommt nicht oft vor, aber du könntest es zum Beispiel gleich, weil ich habe gerade noch eine Suppe bestellt, vielleicht esse ich dir sogar noch einen Podcast, mal gucken. Dann ist es so, wenn ich unbeobachtet bin und es selber gar nicht mehr so richtig checke, dann wische ich ständig nach jedem Löffel, den ich nehme, mit einem Löffel den Mund wieder ab. Weil meine Mutter früher, Mutter, falls du diesen Podcast hörst, dann kannst du dir auf die Fahne schreiben, ist deine Schuld, hat sie mir immer beim Essen mit dem Zeug immer den Mund abgewischt mit einem Löffel. Also sie hat mich gefüttert, ne? Also ich war dann noch sehr klein, muss ich dazu sagen.
Auf den Kopf gehauen.
Und dann, genau, dann draufgehauen. Und danach hat sie den Mund mit dem Löffel so abgezogen. Und dieses Gefühl beim Suppeessen, weil das immer alles rausputscht, das ist bei mir so unterschwellig drinne geblieben, dass ich dann immer da sitze und mir ständig den Mund, obwohl es gar nicht nötig ist. Und das sieht so blöd aus.
Ich werde das beobachten.
Ja, jetzt gebe ich mir natürlich extrem Mühe, falls es dazu kommt, dass ich im Podcast eine Suppe esse. Aber auf jeden Fall, das sind so Eigenarten, die man entwickelt.
Ja, es gibt auch so, natürlich auch so Ticks beim Essen. Ne? Es gibt, also meine Frau isst zum Beispiel keine Unterteile vom Brötchen, nur die Oberteile.
Echt?
Ja.
Okay, das ist tatsächlich ein Tick. Ich kann es nicht ab, wenn ein Teller vor mir steht. Also wenn ich aufgegessen habe im Restaurant und dann der Teller und alles noch vor mir steht, da drehe ich durch. Innerlich ist es nicht, ne?
Ich kann es überhaupt nicht ab, wenn man zum Beispiel wenn irgendjemand mit seinem Messer in der sehr bekannten Nuss-Nougat-Creme, deren Name ich hier nicht nennen möchte, sich was rausgenommen hat und dann sind in diesem Glas so Brötchenkrümel.
Ja.
Das hasse ich, da flippe ich auch. Da ist das Glas für mich auch erledigt. Normalerweise kann ich das so löffelweise essen, aber selbst wenn da nur 5 Gramm raus sind aus dem
Kilo
oder so Butterreste da oben dran, dann ist dieses Glas für mich gestorben, kann ich nehmen, wegschmeißen.
Ja.
Esse ich nichts mehr draus. Da habe ich so einen Tick. Ne? Das gilt aber für Marmelade und auch für Butter, normale Butter. Also ich brauche immer, wer da ran will an meine Butter, der muss sich ein frisch abgewischtes Messer nehmen. Sonst gibt es einen Schlag an den Hals. Ja, da bin ich ganz empfindlich.
Hannes ist auch so. Hannes sitzt immer da.
Ja, Hannes ist ja auch Bruder im Geiste.
Ja, ist auch so. Der hat immer Zewa-Tuch und dann wischt er immer das Messer sofort wieder ab.
So, das gehört sich auch so. Das hat auch was mit Hygiene zu tun.
Ja, ich habe ihn früher immer ausgelacht, aber er hat es auch irgendwann mal glaubhaft erklären können.
Ich plaudere jetzt mal richtig aus dem Nähkästchen. Julia, also meine Frau, die isst gerne Käse mit Marmelade.
Ja, das esse ich auch.
Und sie isst gerne den Käse für Fortgeschrittene, also so Blauschimmel und so, welche die richtig Geschmack haben. Ne?
Ja.
Also der, ich glaube, jetzt kommt sie. Sie bringt dir deine Suppe.
Ja. Wir haben gerade über dich gesprochen,
gerade
tatsächlich.
Über dich gesprochen.
Ja, ja, natürlich nur gut.
Man hört dich nicht. Oh, eine Erbsensuppe.
Oh, ein Blatt von einem Baum. Das hast du mit Absicht gemacht. Sie hat mir mit Absicht ein Blatt von einem Baum. Ah, der gute alte Insider. Da
kann jetzt aber keiner drüber lachen, der dazu hört, oder?
Doch, ich glaube, mittlerweile spricht sie das rum. Das ist auch immer gut, wenn man den Löffel einfach komplett in die Suppe einfach eintränkt.
Ja, so.
Jetzt, wie esse ich die denn jetzt? Ja, wir müssen
improvisieren. Hauptsache den Mund abwischen mit dem Löffel.
Ja, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, ein Blatt von einem Baum ist ein Insider. Oh. Ist ein Insider von Carsten, der packt überall immer Lorbeerblätter rein.
Ich habe nämlich einen Lorbeerbaum im Garten, aber nicht so ein Zierlorbeer, so ein Kirschlorbeer-Ding, sondern einen richtigen Gewürzlorbeer. Und der Lorbeerbaum hat beschlossen, die Weltherrschaft an sich zu reißen und muss deswegen regelmäßig beschnitten werden. Und da habe ich mir gedacht, ey, warum soll ich immer die Lorbeerblätter kaufen? Die kommen ja überall rein, ne? Sämtliche Wurstwaren, so Corned Beef und Eintöpfe, die wir so kochen. Lorbeer kommt überall rein und ich finde es auch ein ganz hübsches Blatt. Sieht auch so als Dekoration immer schön aus. Und deswegen ist die Fleischerei Scheller immer sehr gut ausgestattet mit ganz frischem Lorbeer.
Und es wird überall reingehauen. Und es
kommt überall rein. Also auch in Grießpudding, in Milchreis, genau. Überall.
Und dann ist es tatsächlich so gewesen, dass irgendjemand bei dir mal anrief, eine junge Dame oder eine etwas ältere Dame.
Die ja, sagte, genau, ich weiß noch genau. Für ein Richtfest Erbsensuppe bestellt. Ich glaube Erbsensuppe. Und dann hat sie hinterher angerufen und gesagt, Herr Scheller, das eine will ich Ihnen mal sagen. Es scheinen mir bei Ihnen besorgniserregende hygienische Zustände zu herrschen. In meiner Suppe. Da war ein Blatt, ein richtiges Blatt von einem Baum. War ein Lorbeerblatt, ne? Und dann hat sie nichts mehr gesagt.
Und seitdem ist das der Running Gag.
Ja, ein geflügeltes Wort bei uns. Ein Blatt von einem, gibt es das eigentlich als T-Shirt? Ich möchte es gerne als T-Shirt.
Das wäre ein T-Shirt wert. Ein Blatt von einem Baum. Wer würde sich ein Blatt von einem Baum als T-Shirt, weil es keiner versteht, es wird einfach niemand verstehen. Außer Insider.
Ich wollte eben noch zu Ende erzählen.
Ich wollte gerade sagen, ich habe
meine Frau und ihr Käse, der Käse für Fortgeschrittene, der 20 Tonner unter den Käsen, der Blauschimmel, den isst sie aber mit Marmelade. Und jetzt kommt, sie schneidet ein Stück Käse, nimmt das Messer und hebt sich Marmelade raus. Deswegen ist in unserer Marmelade zu Hause auch regelmäßig eine Blauschimmelkultur.
Ist nicht dein Ernst.
Doch. Ich kann schon zu Hause keine Marmelade mehr essen. Also, wenn hier jemand zuhört, schickt mir Marmelade, denn die zu Hause kann ich nicht essen.
Aber schickt sie bitte an Carsten, nicht an uns. Sonst haben wir wieder alles voll. Oh, das ist der allererste Podcast, in dem ich eine Erbsensuppe esse.
Schmeckt sie?
Ob das der Titel ist? Live-Tasting? Das schmeckt sehr gut, ja. Ich bin aber auch ein riesiger Eintopf-Fan.
Ja.
Mache ich für mich selten selbst. Aber bei dir esse ich es immer. Aber wenn ich rumschmatze, tut mir leid, das ist lecker.
Für alleine zu Hause oder für zwei Personen oder so einen Eintopf kochen, das ist auch ein bisschen schwierig, ne? Also wir kochen ja immer einen richtig großen Topf und ich finde, Eintopfgerichte sind auch so, ja, also da habe ich gar keine spezielle Erinnerung dran, aber wenn ich einen Eintopf esse, dann kommt man in eine ganz bestimmte Stimmung. Draußen stürmt und schneit es, heute nicht, heute scheint die Sonne. Aber im Idealfall so, es stürmt und schneit. Und man hat ein Eintopfgericht oder sowas Geschmortes, so, da kommt man in eine andere Stimmung, als wenn du dann im gleichen Moment ein Calippo Orange lutscht oder so, ne?
Ja, wirklich, wirklich. Ich frage mich, ob jetzt gerade Menschen diesen Podcast hören und genauso das nachvollziehen können. So richtig sitzen und sagen, ja, genauso ist es.
Ja, das sind so kleine Beobachtungen des Alltags. Wenn man sonst nichts zu tun hat, dann achtet man auf sowas.
Ja. Ich habe auch vor kurzem, darf man eigentlich dein Milchreis-Thema, was du vorhin hier oder vor kurzem mal hattest, mal hier liegen in einem Podcast, was du da gemacht hast, weil das fand ich voll geil. Der experimentiert ja hier rum. Sache selber.
Milchreis macht jeder gerne, oder?
Ja, aber du hast da einen Trick angewandt.
Ja, aber den habe ich mir nicht ausgedacht, den habe ich auch aus dem Internet.
Ach so, aber du hast trotzdem uns so verkauft, als hättest
du es ausgedacht. Ich habe es euch so verkauft. Also ich habe erst lange experimentiert mit also keinen klassischen Milchreis zu verwenden, den man so im Laden kaufen kann, denn ich habe die Vermutung, da wo Milchreis draufsteht, das ist nur so der Rest unten, der noch im Silo war. So, wenn du das anguckst, das ist ja kein ganzes Korn, das ist ja nur so Mousse.
Sieht komisch aus,
manchmal. Ja. Und dann habe ich einen Risotto-Reis genommen, das als Milchreis, das ist schon sehr, sehr gut. Ein Sushi-Reis geht noch besser.
Ja.
Ja, so ein Ding. Und dann habe ich irgendwo im Internet gelesen, da hat jemand aus Graupen oder auch aus Ebli, das ist ja so ein geschliffenes Weizenkorn, Die werden in kaltem Wasser eingelegt, 24 Stunden, und dann genauso zubereitet wie ein Milchreis mit entsprechend weniger Milch, weil es ja schon eingelegt war, das Ding. Und das ist ein ganz anderes Milchreiserlebnis, möchte ich es nennen.
Ja, wirklich.
Das ist wirklich Milchreis 2.1 oder 4.1.
Das war wirklich, ne?
Das ist ein Gamechanger.
Das war echt.
Also ist dann kein Reis mehr, aber die Körner sind so fein definiert und das hat genau den richtigen Gehalt an Stärke. Also wäre Milchreis nicht mit Reis erfunden worden, dann hätte man es eigentlich mit Graupen oder mit Ebli machen müssen. Funktioniert beides sehr gut, habe ich schon ausprobiert. Und wenn man das so ein bisschen googelt, dann kommt man auf diese Seite und es ist wirklich großartig.
Hammer. Da muss man ausprobieren.
Ja, absolut.
Hast du eigentlich auch schon mal hier Graupensuppe gemacht? Auch so ein Gericht von meiner Oma. Es gab früher mal Graupensuppe.
Ja, früher gab, also ich kann mich erinnern, dass früher bei meinen Eltern gab es hier öfter Graupeneintopf. Aber das ist irgendwie, weiß nicht, könnte ich einfach mal wieder machen. Ich mag das gerne. Also ich habe früher auch als
Koch
öfter mal Graupenrisotto zubereitet. Ne, da haben wir, also wieder das Thema, einen Reis austauschen durch was anderes. Und wird genauso zubereitet wie ein ganz normales Risotto, nur nimmst halt Graupen. Mhm. Und es gibt so einen norddeutschen Touch, will ich es mal nennen irgendwie. Das ist so ein bisschen,
also Graupen so bis Hammer.
Einfach ein Risotto aus Graupen und ein bisschen geschnittenen Grünkohl damit rein. Dann haben wir ein völlig anderes Gericht, das irgendwie norddeutsch ist.
Geil.
So einen schönen Hartkäse, es gibt ja auch in Norddeutschland tolle Käse, darüber reiben und schon hat man ein norddeutsch-italienisches Gericht.
Ja, 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 das ist geil. Du kannst ja mal, wo wir gerade in Zeitreisen, was Essen angeht, und du hast gerade selber angesprochen, du hast ja Koch gelernt. Was war das größte Highlight, als du Koch gelernt hast?
Das größte Highlight?
Irgendwas, was dir jetzt so in den nächsten paar Sekunden einfallen würde, wo du sagst, daran erinnere ich mich zurück und das war immer, oder das war was ich nie vergessen werde.
Habe ich vergessen. Okay.
Gibt es da nicht irgendwie was?
Da ja, muss ich erstmal drüber nachdenken. Weiß ich nicht. Also nicht so, was mir jetzt so...
Oder irgendwas, was dir im Kopf geblieben ist, auch als schockierend. Oder was auch mal. Irgendwie was, wo du sagst, so, das vergisst man aus der Lehrzeit nicht. Ich könnte bei mir 20 Geschichten aus der Lehre erzählen, aber...
Ja, also... In der Küche, die Lehre ist ja, oder heute heißt das ja Ausbildung, früher hieß es Lehrling und Lehre. Und heute heißt das ja Ausbildung und Auszubildender.
Genau.
Und früher war das alles so ein bisschen anders, in der Küche sowieso ein bisschen anders. Und ich habe so bei einem echten Haudegen-Koch gelernt. Noch so ganz alte Schule.
Ah, der Messer geschmissen hat.
Ja, ja, so. Und ich kann mich an eine Sache erinnern. Und zwar hatte ich da Spätdienst und das fing dort, wo ich gearbeitet habe, immer so um 14 Uhr fing dieser Dienst an. Und dann ist ja das normale à la carte Mittagsgeschäft schon zu Ende. Und der Nachmittag wurde immer so ein bisschen genutzt für Vorbereitungsarbeiten für den nächsten Tag. Und die eigentliche Küchenmannschaft, die vormittags da war, ist dann nach Hause gefahren und hat ein bisschen Mittagspause gemacht, kam dann abends um 18 Uhr wieder. Und meine Aufgabe waren im Ofen die Knochen, die dort zum Anrösten waren, um eine Jus anzusetzen, die sollte ich beaufsichtigen, dass sie schön gleichmäßig bei milder Hitze, so 140 Grad, da vor sich hin rösten. Aber ich sollte doch darauf achten, dass mir die nicht verbrennen. Das wurde mir noch mit auf den Weg gegeben.
Genau.
Und dann habe ich Schnittlauch geschnitten fürs Abendgeschäft und dann Fisch filetiert und dann habe ich dieses und jenes gemacht und vielleicht auch mit der einen oder anderen Kollegin Was lachst denn da so?
Ich muss gerade, alles gut, erzähl weiter.
Geschwatzt, wollte ich sagen.
Ja, ja, genau, ja, klar. Ja, ich kenne dich doch.
Gustav Johannes Böttcher würde sagen, jugendfreier Content.
Genau, so, ja, genau.
Geschwatzt?
Auf die 5 Minuten wäre es auch nicht mehr angekommen.
Und während ich so schwatzte, zog durch die Küche ein blau-schwarzer Qualm. Ihr könnt euch vorstellen, was passiert war. Genau, die Knochen. Und ich hatte gedacht, naja, ich drehe das mal ein bisschen höher. Dann geht es vielleicht ein bisschen schneller.
Naja.
Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ging total in die Hose. Und meine Aufgabe war dann, als der Küchenchef wiederkam, tatsächlich mit dem Fahrrad, mit dem ich dann immer zur Arbeit gefahren bin, zum Händler auf dem Schlachthof zu fahren und eine neue Kiste Knochen herzubringen. Und das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Der hat mich wirklich richtig, richtig angeschissen. Mhm. Und jetzt heißt es ihm scheißegal, ich setze mich jetzt auf mein Scheißfahrrad und hol die Scheißknochen. Ja, genau. Aber im Nachhinein kann ich dir sagen, seitdem habe ich in keinem Ofen irgendwo jemals wieder etwas verbrennen lassen. Es gibt Dinge, die muss man einfach am eigenen Leib erlernen, ja. Tatsächlich.
Ja, gibt es.
Das kann man niemandem einfach sagen, sondern das muss man einmal mitgemacht haben und auch die Konsequenzen getragen haben. Heutzutage kannst du es mit Auszubildenden nicht mehr machen. Ne? Die fangen an zu weinen, dann, wenn die mit dem Fahrrad irgendwo hinfahren müssen. Da gibt es ja auch kein WLAN am Fahrrad.
Oh, ja, ja. Shots fired.
Ganz schwierig. Schwieriges Thema. Ja, ich bin jetzt aber keiner, der immer sagt, ja, früher war alles besser und wir waren immer härter und so weiter. Aber ich will es mal so nennen, uns wurde das eine oder andere etwas eindrucksvoller dargelegt. Heute ist es manchmal sehr... Ja, mit angezogener Handbremse. Ne? Das kommt sehr auf den Einzelnen an, Auszubildenden, ob der das auch mitschneidet oder nicht. Und deswegen fallen auch heutzutage viele leider runter. Viele, die früher noch mit durch die Prüfung gegangen wären.
Ich wollte gerade sagen, du beaufsichtigst ja auch, ja, die Prüfung.
Na klar. Ne? Die früher mit durch die Prüfung gegangen wären und mit der richtigen Ansprache, wobei dieses, ne, persönliche unter der Gürtellinie, das war noch nie meine Sache, ne? Aber so ein bisschen dieser Druck fehlt heutzutage. Das ist alles so ein bisschen zu wischiwaschi geworden und deswegen fallen auch viele runter von dem Tablett. Ne? Mhm. Die früher gute Arbeiter geworden wären, das wären vielleicht nie die Spitzenleute gewesen, aber die hätten zumindest einen Berufsabschluss gehabt. Mhm. Und heute ist es alles so lasch und das manifestiert sich in der Ansprache und in den Anforderungen und auch in der Art und Weise, wie die Ausbildung durchgeführt wird und wie die Prüfungen organisiert sind und so weiter. Und tja, deswegen gibt es leider Gottes so auch so viele, die die Lehrzeit abbrechen und so. Ne? Das gab es früher in dem Maße nicht so, wie es das heute gibt. Mhm. Aber anderes Thema.
Ja, aber ich glaube, es ist tatsächlich, ja, es ist halt in verschiedenen Berufen. Es kommt auch, glaube ich, gerade im Handwerk ist es ja, ich glaube, da gibt es auch einige Betriebe, wo noch ein rauer Ton auch herrscht.
Ja, und es heißt ja auch nicht per se, dass ein rauer Ton dazu führt, dass alle Auszubildenden super werden.
Nee, wollte gerade sagen.
Das ist natürlich Quatsch. Aber ich bin jetzt kein Freund von diesem Herr so und so. Würden Sie bitte jetzt diese Kisten, nachdem ich das ja schon gestern und vorgestern und davor dreimal Ihnen diese Information zugänglich gemacht habe, jetzt endlich an die und die Stelle, damit wir das und das jetzt machen können. Also so einer bin ich nicht, ne? Ich sage das schon geradeaus.
Aber dann, das ist auch eigentlich gar nicht verkehrt, finde ich, weiß man, wie es noch einmal ist.
Ja, also ich glaube auch, oder? Aber wenn du dir anguckst, wie diese Prüfungen heutzutage organisiert werden und wie die Prüfer ausgebildet werden von den Handwerkskammern, oh, jetzt plaudere ich richtig aus dem Nähkästchen.
Okay.
Was da so an Anforderungen und wie die Handwerkskammer vorgibt, wie verkopft diese Prüfungen und wie aufwendig diese Prüfungen durchgeführt werden. Also ich bin da kein Fan von, will ich es mal sagen. Hm. Ich glaube, da ist ein grundsätzlicher Fehler im System. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen, wie wir das wieder auflösen. Aber es hat ja jetzt auch nicht so richtig was mit den Sizzle Brothers zu tun. Ne?
Ja, aber du bist abgeschweift. Das im Podcast ist das so. Das ist normal. Da darf man das auch. Soll ich dir eine Geschichte aus meiner Ausbildung erzählen, die ich nie vergessen werde?
Ja, bitte.
Ich habe eine sehr lustige, obwohl sind beide irgendwie lustig, aber ich habe damals, also es war wie folgt. Ich erzähle erstmal von einer lustigen Story. Ich war in einer Abteilung. Und das Haus war so aufgebaut, dass die Azubis immer durch das ganze Haus mussten. Und in jeder Abteilung musste man...
Lass deine Suppe nicht kalt werden.
Ja, jetzt erzähle ich weiter danach. Ich esse übrigens immer kalt, das bin ich ja gewohnt. Wenn wir gedreht haben, esse ich immer kalt. Das ist auch eine Sache übrigens, die passiert. Ich bin der Einzige im Bekanntenkreis, der immer wartet, bis Essen fast kalt ist. Und dann esse und dann heißt es, warum isst denn? Ich bin das gewohnt. Jetzt, man gewöhnt sich da wirklich dran. Gut, egal. Auf jeden Fall ist es wie folgt gewesen in der Abteilung und du musst halt durchs ganze Haus musste man gehen, damit man wirklich auch jeden Ablauf in diesem Haus kennt und wir waren an dem Standort so 600 Mitarbeiter, da war so ganz schön was los. Ja, und dann gab es dort den Fall, dass ich durchs Haus geirrt bin und dann sollte ich die Post, also es gab so eine hausinterne Post, die musste verteilt werden, so. Und ich habe das gemacht und bin da für zuständig gewesen, die ganzen Büros mit ihrer Post zu beliefern. Dann konnte ich da immer noch rumschnacken mit denen und Geschichten erzählen. Das war genau mein Ding.
Ja, wollte gerade sagen, andere, das ist dein Ding.
Ja, wenn andere die Tour gemacht haben und nach einer halben Stunde fertig waren, war ich nach drei Stunden fertig. So. Und dann habe ich irgendwann mal einen Einlauf bekommen, weil das so lange dauern würde bei mir und ich dann ja auch andere Sachen nicht machen würde, deswegen sollte ich mich doch mal bitte beeilen. Ja, was habe ich dann gemacht? Ich bin runter, habe dann gedacht, okay, die Häuser waren voneinander getrennt, da gab es so einen Mittelweg, das waren so 30 Meter, wo du dann einmal rüber musstest. Und ich habe mir gedacht, ach, den Weg umgehst und gehst einfach mal durch die Glastür, die hier vorne ist. Hab mir gar nichts dabei gedacht, dass an der Glastür so ein grüner Batzen hängt, was ich später rausstellte, was der Feueralarm ist, den Notausgang. Hab das Ding einfach genommen und umgedreht. Und dann hat der Feueralarm ausgelöst. Ich habe meinen Postkorb genommen, wollte loslaufen. Ich habe ja gedacht, ich muss hier weg, das darf ja keiner sehen. Das ist erstmal der typische Fluchtreflex. Das Problem war, dass hinter dem Teil, da war quasi, du gehst aus der Tür raus und da ist eine kleine Abstufung gewesen. Das war mir in dem Moment nicht bewusst, also bin ich los. Der Postwagen ist runtergefallen. Ich bin über den Postwagen gefallen, lag da. Dann haben die Leute von der Seite schon, waren ja sofort alle aus den Büros raus. Und dann lag ich da am Boden. Du kannst diesen Feueralarm aber nicht einfach so stoppen, weil du kannst ja nicht sagen, ist ein Feueralarm gewesen, sondern die gehen ja vom Schlimmsten sofort aus. So, was passiert? Ich liege da, die kommen an, ob mir was passiert sei. Nee, sag ich, habe ja aus Versehen gerade die Tür geöffnet, ist ein Malheur passiert. Dann habe ich hinten schon das Geschrei vom Hausmeister gehört. Der hat meinen Namen durchs ganze Haus gebrüllt. Und es war sowas wie mein Nachname, ganz laut durchs ganze Haus. Und danach, du Vollidiot. Dann sage ich, ich wollte das nicht. Ja, das ist mir jetzt auch egal. Jedenfalls gingen dann schon die Sirenen los. Also es war richtig Halligalli, ne? Das war so knallhart. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das gelöst wurde, aber ich habe auf jeden Fall nichts bezahlt. Ich glaube, das war, einmal im Jahr durfte man vielleicht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder es war halt noch nie und dann hatten sie einen Ernstfall mal geprüft. Also sowas Dämliches, das ist wirklich Wahnsinn. Und ich habe das ja nochmal gehabt, jetzt gar nicht lange her, vor anderthalb Jahren in einem Hotel.
Ach, die Geschichte ist auch schön. Das ist eine tolle Geschichte.
Das ist wirklich eine gute Geschichte, ja. Oder?
Nee, jetzt musst du auch erzählen.
Oder okay, damit ihr einmal richtig was zu lachen habt. Okay, warte, ich muss mich jetzt konzentrieren, dass ich jetzt nicht gleich hier voll losbrülle. Also, Hotelbesuch. Ich mit Freundin in Hotel. Dann im Zimmer eine Dusche mit einer Dampffunktion. So, ne? Ey, Mann, das ist mir so peinlich, Alter. Wie kannst du mich da reinreißen? Und was mache ich? Ich denke so, du willst jetzt hier mal duschen und diese Dampffunktion benutzen. Okay, hat nicht funktioniert. Habe ich bei dem Dienst und angerufen gefragt, wie das funktioniert. Haben die gesagt, ja, wir müssen hochkommen und ihnen die Dusche aktivieren. Dann heizt sie sich halt auf und dann geht die Dampffunktion. Ich sage, alles klar, machen wir das. So, dann haben wir da 2 Stunden lang gewartet, weil die nicht ankam. Dann ging die Dusche auf. Dann haben die das angeschaltet. Dann musste das ja erstmal heiß werden. Und dann stand oben über Dusche auf keinen Fall die Tür einfach öffnen, damit der Wasserdampf nicht austreten kann. Weil sonst funktioniert das System ja nicht. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Also, ich am Duschen, das kannst du keinem erzählen, dann geht die Tür, also dann, ich dusche, so, bin fertig, komme aus der Dusche raus, ein Riesenschwall aus der Tür kommt raus von diesem Dampf und in genau diesem Moment löst ein Feueralarm aus, im Hotel.
Hat er jetzt aber damit nichts zu tun?
Nee, aber zu dem Zeitpunkt war mir völlig klar, ich war's. Mir war klar, dass der Wasserdampf wohlgemerkt jetzt gerade den Feueralarm ausgelöst hat, was ja Schwachsinn ist, aber in meinem Kopf hat mir gesagt, ich war's. Was habe ich gemacht? Hab mir einfach ein Handtuch um die Hüfte gewickelt, bin raus, hab's Handy genommen und hab unten angerufen in der Rezeption, bitte machen Sie den Feueralarm aus, ich war's. Und dann habe ich folgende Antwort bekommen. Wo sind Sie? Wer sind Sie? Und so weiter. Ich meine Zimmernummer genannt. Bleiben Sie genau da, wo Sie jetzt sind, nach dem Motto. Ne? Weil die haben natürlich gedacht, ich habe hier irgendwie Blödsinn gemacht. Aber wie ich das gesagt, völlig selbstverständlich. Da bin ich auf den Balkon gegangen, habe zu meinem Nachbarn, der rüber guckte sofort. Ich stand da halb nackt, guck rüber. Ich sag, brauchst nicht los. Alles gut.
Für mich, hat das Hotel schon gebrannt,
ja,
oder?
Das Hotel wurde schon evakuiert zu dem Zeitpunkt. Aber für mich war ja klar, ich war das ja. Ich brauche mich jetzt nicht evakuieren lassen. Jetzt kommt das Beste. Ey Mann, das ist mir so peinlich. Dann geht die Tür auf, weil das Personal muss ja kontrollieren, ob noch alle Leute in den Zimmern sind. Dann geht die Tür auf. Ich stehe da, nackt quasi, nur das Handtuch. Meine Freundin schon alles zusammengepackt. Ich gucke die an. Ich sage, Sie können, bleiben Sie ruhig bitte. Ich verstehe, was Sie haben. Aber ich war das ja. Sind hier richtig, weil ich dachte ja, die kommen jetzt in mein Zimmer, weil sie gesagt haben, bleiben Sie da, wo Sie sind, ne? Ich sage, Sie können den Alarm ausstellen, es ist nichts passiert, ich habe nur zu heiß geduscht und der Dampf, wissen Sie, der kommt hier raus. Und der Typ guckt mich an und sagt, halten Sie den Mund, ist mir völlig egal, was Sie wollen, sofort raus aus diesem Zimmer. Und ich sage, ich bin richtig, also ich war so, das ist so der Moment zwischen, ich verstehe die Welt nicht mehr, aber er hat irgendwie scheinbar jetzt gerade recht gehabt. Also ich, mein Handtuch rutscht mir so halb runter, ne? Ich dann so einen Mantel noch genommen, ich sage, müssen wir jetzt wirklich raus? Ja, na klar, er sagt, wieso muss ich denn jetzt raus? Ich hab doch der Kollegin schon. Und der, jetzt hören Sie auf zu reden. Runter hier, hat mich richtig angeschrien. Da bin ich raus auf dem Platz. Da war mir jetzt richtig unangenehm, weil du musst dir vorstellen, für mich war ja klar, ich war das doch. Das heißt, ich bin derjenige, der dafür zuständig ist, dass hier gerade 1000 Leute auf dem Platz stehen. Dann standen die alle auf dem Platz und ich komme mit meinem Handtuch da einfach nur umgewickelt und stehe da und guck die Leute an und guck so auf den Boden. Dann sage ich zu meiner Freundin, meinst du, die hast mitbekommen, dass ich das war? Und sie, ja, wieso, wie, und Feuerwehr, ich muss auch dazu sagen, da waren schon 10 Löschfahrzeuge, ne, und ich habe schon auch hochgerechnet, was mich das kosten wird, ne. Ich sag, Alter, das ist der teuerste Urlaub meines Lebens, ne, riesen die Tränen schon in den Augen gehabt und dann gucke ich so auf dem Platz drauf und die ganzen, sag ich, oh, guck mal, die ganzen Familien mit Kindern, die mussten alle raus wegen mir, ne, und sie sagt, sag mal, mit der Dusche, bist du dir eigentlich sicher? Das müsste doch normalerweise auch so, ich sag, ich weiß es gar nicht genau, dann war da so ein Typ vom Hotel, ich sage, haben Sie meine Zimmernummer schon aufgeschrieben? Er sagt, wieso Ihre Zimmernummer? Ich sage, na, wir müssen das ja nachher noch abbrechen und so. Und dann haben die dann, nee, unten in der Küche hat einfach ein Waffeleisen angefangen zu brennen. Ich sage, was? Ey, Leute, das war einer der schlimmsten Momente, die ich jemals erlebt habe. Diese völlige Selbstverständlichkeit, dass ich gerade ein Hotel in Brand gesetzt habe. Unfassbar. Ja. Kann passieren.
Das ist eine schöne Geschichte.
Also ich habe schon zweimal in meinem Leben Feueralarm ausgelöst und zwar unbewusst.
Mit einer Dusche.
Genau, einmal völlig unbewusst mit einer Dusche, was ich dann als Fake herausstellte und einmal tatsächlich. Aber das werde ich auch nie vergessen.
Aber um jetzt wieder die Kurve zu bekommen, Waffeleisen.
Ich bin total durchgeschwitzt vom.
Da fällt mir ein, habt ihr eigentlich schon mal in dem Video was mit einem Waffeleisen gemacht?
Am See mal. Wir haben so eins, dass man ins Feuer reinschmeißt.
Ich habe nämlich neulich mal was total Cooles gesehen. Da haben so Leute alles, was sie finden konnten, auf einem Waffeleisen zubereitet. Mhm. Egal was. Ganz interessant war das.
Auch Steaks?
Nudeln mit Gemüse und ein Ei reingeschlagen und da kamen die wildesten Kombinationen raus. Mit so einem Waffeleisen sieht ja auch dann jedes Mal cool aus und so.
Das ist ja geil. Aber mit einem normalen Waffeleisen.
Normales nichts. Waffeleisen. Und egal was, haben auch ein Maß da drin gebacken und was weiß ich, alles Mögliche.
Mhm.
Wirklich richtig gut.
Mhm. Ich esse gerade noch ein bisschen nebenbei Suppe, du musst dich weiter unterhalten.
Auf meiner Lieblingskoch-Website chefsteps.com.
Hm.
Ja, wenn du, also man muss nicht hinter die Paywall, man kann sich auch ziemlich viele Inhalte so angucken. Aber wenn man hinter der Paywall ist, das Thema hattet ihr ja neulich auch erst,
ja.
Da gibt es richtig abgefahrene Sachen. Also wirklich, also das ist schon für sehr, sehr Fortgeschrittene das Ganze. Aber High-End.
Richtig gut.
Absolut,
ne?
High-End, ja.
Und die verfolgst du auch schon seit Jahren, ne?
Schon seit Jahren. Also ich bin einer der größten Chef-Steps-Fans. Ich habe alle Videos geguckt, also auch tolle YouTube-Videos. Mhm. Ja, also wirklich neben den Sizzle Brothers natürlich. Einer meiner Lieblingskanäle.
Ach komm. Ja, was wägt das? Aber von Herzen auch immer schon erzählt. Wir haben ja einmal auch das
selbstgebaute Wagyu-Hacksteak.
Ja.
Also wirklich abgefahrene Techniken, immer wieder um die Ecke gedacht. Also wer da Spaß an den technischen Vorgängen des Kochens hat, der sollte sich das mal angucken. Also das ist wirklich sehr, sehr interessant.
Ja, großartig. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, was ich eigentlich gerade letzten paar Minuten erzählt habe, glaube ich, ist die peinlichste Geschichte, die ich im Podcast bisher rausgehauen habe.
Das halte ich für.
Das freut mich. Und jetzt auch der Moment, wo mein Kopf mir sagt, muss man sowas eigentlich später rausnehmen oder lässt man es drin?
Vor meinem inneren Auge sehe ich jetzt dich mit einem Handtuch auf dem Hotelparkplatz. Und ich glaube auch zu wissen, welches Hotel das
ja,
war.
Ja, ja.
Da war ich nämlich auch schon.
Und du weißt, wie groß der Platz da vorne ist, oder?
Ja, ja. Ich finde es witzig. Aber in dem Hotel ist mir auch eine ganz interessante Geschichte passiert.
Ach, Quatsch.
Und zwar wurde ich dort das erste Mal erkannt.
Ach so, ja, okay, geil. Ne,
das habe ich dir auch erzählt, oder?
Ja.
Das fand ich wirklich ganz cool. Also,
kannst du dir vorstellen, wie schlimm der Moment für mich gewesen sein, da zu stehen und zu denken, was machst du eigentlich jetzt, wenn jetzt irgendjemand hier ist,
ein Handy hat und
der sein Handy filmt. Hat und sagt, das ist der Dicke mit der Brille aus den YouTube-Videos. Was machst du dann? Das war der schlimmste Moment für mich. Ich habe immer die ganze Zeit, ich wollte das Handtuch über den Kopf ziehen, hätte ich nicht machen dürfen. Da hätte ich ja sofort...
Habt ihr öfter solche Situationen, dass ihr tatsächlich auf der Straße schon erkannt werdet?
Ja, doch. Also das ist jetzt übertrieben gerade mit dem, ja, ja doch, so selbstverständlich. Aber es kommt vor, aber jetzt natürlich aktuell dadurch, dass man ja, ohne Witz jetzt, ne, wir sind ja seit, weiß ich nicht wie vielen Monaten, nicht mehr unterwegs. Das heißt, seitdem sind viele, viele tausende Hörer, YouTube-Gucker, Guckerinnen, Blog, also alles da hat sich ein Vielfaches erhöht. Deswegen kann ich es dir gar nicht mehr sagen, wie es jetzt wäre. Aber ich kann dir sagen, dass vor einem Jahr, anderthalb Jahren durch Hannover gehen war witzig, weil es war immer mal so, dass man gesagt hat, hier, ich stand mal in einem Edeka-Markt und da musste ich eine Grillberatung machen zwischen Bierkästen. Das war sehr witzig, weil mich vier Jungs umzingelt haben und gesagt haben, hier, ich will mir einen Grill kaufen, hilf mir nochmal bitte. Ja, aber da wurde, ich habe dich unterbrochen, das war da, wo du erkannt worden bist, hast du.
Ja, das ist mir erst ein einziges Mal passiert und dann auch nicht aus dem Grunde, weil das irgendwie ein Kunde war, der hier in den Laden kommt, sondern da sitzt am Nachbartisch in diesem Hotel tatsächlich einer und sagt, das Video mit dem Gulasch, das war Weltklasse, bist du der Influmetzger? Nein, so hat er es nicht gesagt, er war ganz nett. Und
super.
Da war ich so perplex, das ist also...
Völlig crazy, oder?
Anscheinend gucken sich das doch ein paar Leute an.
Ja. Das Gulasch-Video ist sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen. Und da hast du auch gut polarisiert im Prinzip mit dem Gericht. Weil es gibt einige, die dann sagen, ja, ich mag zum Beispiel nicht, wenn da Sternanis mit drin ist oder so.
Oder Lorbeer.
Oder Lorbeer.
Aber Lorbeer ist da.
Oder
muss
Kümmel.
Da rein.
Oder Kümmel. Ja. Ja, ist so. Aber das ist bei Geschmäckern immer so. Das hörst du nie richtig. Und wenn du dann, so wie dieses Video, ich glaube, hat jetzt irgendwie 150 Millionen Aufrufe, da hast du immer mal einen dabei, da sage ich mir, das mag ich nicht.
Ja, und ich glaube, diesen einen Weg, es genau richtig zu machen, ich glaube, das gibt's gar nicht. Also das sind immer so...
Definitiv nicht. Der könnte mir jetzt auch irgendein Rezept von sich präsentieren, da würde ich einfach per se sagen, nö, mag ich nicht.
Ja. Und dann? Ich glaube, wenn man sich solche Videos anguckt, dann muss man grundsätzlich so, als ob jemand anderes für dich kocht.
Genau,
das kann nicht schmecken wie bei Oma.
Ist so, geht nicht.
Ne? Also... Weil Oma das halt nicht gekocht hat.
Ja, genau.
Und so ist es auch, wenn man sich ein Video anguckt, dann muss man grundsätzlich auch die Bereitschaft haben, dass der das da macht, ein bisschen anders macht.
Ja.
Das finde ich immer, solche Kommentare finde ich immer ein bisschen schwierig.
Ja, aber das ist normal. Das ist, wie gesagt, auch, es gibt auch ganz viele Menschen, die impulsiv reagieren und einfach nur jetzt sofort, so wie beim Autofahren. Ja. Gibt es auch welche, die zeigen den Mittelfinger und danach sagen sie, habe ich nicht gemacht. War ein Daumen. Wenn du durch die Scheibe geschlagen hast. Nein, aber das gibt's halt und wir lassen, ich würde mal sagen, 95% der bösen Kommentare auch immer stehen, es sei denn, sie sind sehr persönlich und antworten darauf auch ganz oft und kriegen dann auch immer ganz lammfromme Antworten, was mich natürlich freut, dass man sieht, dass der Mensch meistens impulsiv reagiert hat. Hm. Zum Beispiel Hannes hat vorhin erzählt eine Story, da ging es um einen Blogbeitrag, da hat jemand beim Blog kommentiert und gesagt, ey Leute, ich finde es eine Frechheit, ihr habt hier vor 2 Jahren einen Grill vorgestellt, ich habe mir den auch gekauft und da ist jetzt was kaputt gegangen an diesem Grill, also da hat sich was abgelöst im Deckel und das geht gar nicht, das finde ich total blöd und so weiter und wenn das jetzt nicht von euch behoben wird, dann gehe ich zum TÜV, lassen wir uns mal prüfen, ob das überhaupt zertifiziert ist und so weiter, also völlig an Haaren herbeigezogen, hat Hannes gesagt, das war eine Kooperation 2 Jahre her, kann sein, dass sie neue Modelle gemacht haben, wissen wir nicht, haben wir auch nichts mit zu tun. Und danach hat dieser Mensch wieder reagiert und gesagt, oh, danke für die Info, danke Hannes, ihr macht das ganz klasse, alles ist toll, dann habe ich das vielleicht einen falschen Hals bekommen und dann ist es doch, ich wend mich mal an den Hersteller. Also im Prinzip, weißt du, du liest ja auch bei, wenn du was liest, liest du es immer so, wie du es gerade lesen willst. So, oder du verstehst es so, wie du es gerade verstehen willst. Das ist ganz schwer zu interpretieren, wie jemand etwas meint. Aber bei so Sachen, dann merkst du dann, dahinter ist eigentlich gar nichts, war nur erstmal einmal Volldampf und danach war alles lammfromm. Ne? Aber ist ganz witzig.
Wobei man ja sagen muss, dass eure Community eigentlich ganz nette Leute sind, ne?
Immer, immer. Ich also, habe ganz, ganz selten den Fall, wo ich sage,
gerade im Discord, die Discord-Sizzler.
Ja, die sind verrückt alle.
Also das finde ich wirklich bemerkenswert. Ich habe ja überhaupt keine Ahnung, was Discord ist. Da ist immer meine Frau eher so unterwegs.
Genau, die macht da Beratung.
Genau, die macht das in mein Vorzimmer. Da kann man, ja, wer eine Frage hat über Fleisch, in welcher, ne, aus welchen Gründen auch immer, dann gebe ich immer mal ein bisschen meinen Senf dazu. Was ich, irgendwer hat neulich ein Paket vom Rind gekauft und wusste nicht, welche Teile, es war nicht beschriftet. Mhm. Foto gemacht und haben wir über Discord geklärt, das ist das, das ist das, das ist das.
Geil.
Also das Fleisch war jetzt nicht von uns.
Ja, geil.
Aber ich mache das ja jetzt hier nicht in letzter Konsequenz, um Geld zu verdienen, sondern weil mir das auch Spaß macht und weil ich auch ein bisschen Wissen weitergeben will. Ne?
Ja, finde ich voll geil.
Ich finde es bemerkenswert, welche technischen Möglichkeiten es gibt. Da ist irgendeiner, der holt sich im Bayerischen Wald einen Rind und einer aus Niedersachsen sagt ihm dann, was er damit machen soll und was es ist.
Ja,
also,
ja, stark.
Finde ich ganz gut.
Ja, ist richtig gut. Das ist dann sozusagen Service on top.
Ja.
Und da muss man auch einfach mal sagen, es ist so, dass sich dadurch auch gewisse Dinge und Dynamiken ergeben, die wir auch gar nicht abgeschätzt haben vorher. Also viele Dinge, die passieren ohne unser Zutun, dadurch, dass einfach Menschen sich zusammenfinden, die alle gute Laune haben und Spaß haben, die das gleiche Hobby teilen. Und dadurch ergibt sich diese Dynamik automatisch so. Ne? Das ist jetzt nicht darauf angelegt, dass wir sagen, so möglichst viele müssen da jetzt den Heiligen Gral aufbauen und dann sagen, wie toll die Jungs sind, um Gottes Willen. Am Ende machen wir alle dasselbe. Wir begeistern uns für gutes Essen. Wir haben Spaß am Grill. Ja, und dann ergibt sich sowas. Ne?
Das ist einfach Mehrwert auch für die Leute.
Ja, definitiv. Ne?
Also es gibt halt nicht nur das Video, sondern wer ein bisschen tiefer einsteigen will, der kann sich da, ne, einfach ein bisschen engagieren. Ja, dabei fällt mir gerade was ein, das wollte ich dir neulich noch erzählen. Das habe ich nämlich gelesen beim Thema Mehrwert. Es gibt in den USA ein Unternehmen, das ist so eine Kette, sowas, ich denke mal sowas wie Deichmann. Mhm. Die verkaufen Schuhe. Und da kann man 10 Jahre lang seine Schuhe umtauschen. Jetzt kommt's. Die müssen dort gar nicht gekauft worden sein.
Wie?
Ja, du kannst ja egal welche Schuhe mit der Quittung hingehen, bis zu 10 Jahre alt, kannst du hingehen und sagen, hier, die will ich umtauschen, tauschen sie dir um.
Und womit verdienen die Geld?
Ja, das frage ich mich auch. Also anscheinend hat der Laden dann dadurch so einen Zulauf, dass es sich irgendwie rechnet. Fand ich phänomenal.
Das ist wirklich, also ich bin ja auch immer jemand, der Sachen hinterfragt, was aus Marketing-Sicht, wo ich dann mal denke, es ist vielleicht ein guter Move, wie du schon sagst, dass Leute sagen, ey, das begeistert mich so, die unterstütze ich jetzt mit meiner Geschichte.
Aber wie heute mit meiner Brille. Das fand ich auch ganz
gut. Ja, das ist ja, das ist zum Beispiel, du kannst erzählen, das ist tipptopp, das ist genau gut gelaufen. Das ist eine gute Sache, wenn man sagt, man hat ein gutes Kundenverhältnis.
Ja, ich hab gestern mit der scheiß Maske, wir sitzen ja so schön weit auseinander, aber wir müssen ja, ne, ihr kennt das Thema, und ich habe mit der blöden scheiß Maske mir meine Brille gestern runtergerissen. Und die ist so blöd irgendwie in diesem Ding verheddert, habe ich dran gezogen und jedenfalls Ende vom Lied, klack, ich hatte am Bügel, ne, das ist so ein Kugelgelenk und ist genau an der Kugel der Bügel abgebrochen. So, kannst du jetzt noch eine Rolle Tesafilm drin binden und vielleicht nochmal eine Stunde zu Ende arbeiten, aber danach musste mal zum Optiker, habe ich bei meinem Optiker angerufen und gefragt, ob er da irgendwie was bestellen muss schon mal und so weiter, das Ding ist kaputt gegangen. Und ich so, ach nee, ich wollte sowieso einkaufen kommen. Ich komme gleich vorbei. Ich nehme sie mit.
Das gibt es nicht.
Dann war er hier, hat eingekauft, hat meine Brille mitgenommen. Und heute, als ich vorhin wiederkam von meiner Autofahrt, wo ich die Podcasts gehört habe, lag meine Brille schon in neues Gestell.
Das gibt es
nicht. Auf Kulanz auf meinem Schreibtisch.
Ja, wahnsinnig.
Das finde ich irre, oder?
Ja, aber da muss man auch mal
dazu sagen. Du müsstest jetzt eigentlich auch die Firma nennen. Darf ich das?
Ja.
Also das ist die Firma Bartons Brille in Hannover-Linden.
Könnt ihr liebe Grüße mal per Mail schreiben.
Ja, das ist wirklich Kundenservice ganz weit oben. Ne? Also das finde ich richtig gut. Also ich verfahre ja auch immer nach diesem Prinzip, eine Hand wäscht die andere. Ne? Wenn ich weiß, ein Kunde von mir hat das und das Geschäft und es kommt für mich mal in Frage, dass ich das in Anspruch nehmen will, dann gehe ich auf jeden Fall zu dem.
Ja.
Dann gucke ich nicht mehr im Internet nach irgendwie, wo ist der günstigste oder gehe irgendwo anders hin, sondern ich kaufe bei meinen Kunden.
Ja.
Das, ne, ich finde, das gehört sich auch so.
Ja, ich habe tatsächlich auch, also ich kann auch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wenn wir gerade schon über solche Sachen sprechen. Wir machen das bei uns auch so, dass alle Partner, die wir haben, sowohl die quasi unsere Dienstleistung buchen, aber teilweise ist es auch so, dass sich das überschneidet, dass wir dann eben auch Produkte dort einkaufen. Immer in den Verhandlungen geht es darum, wenn wir irgendwelche Preise und so weiter fahren, immer auf Augenhöhe, und es ist immer sehr offene Karten, was ich total schätze. Und ich merke auch immer schnell, ob jemand das dann ausnutzen will oder ob jemand sagt, ich schätze das, und dann entsprechend auch man sich gut einigen kann. Und in der Vergangenheit hat das gezeigt, dass wir da sehr starke Leute an der Seite haben, auch wenn wir zum Beispiel Ware einkaufen teilweise, wie man uns entgegenkommt und sagt, pass auf, okay, ihr nehmt jetzt die und die Menge ab, wir geben euch auch aus Kulanz nochmal ein bisschen, damit ihr da überhaupt erstmal klarkommen könnt, weil wir haben ja dann teilweise gar keine Erfahrung, ist so ein Produkt überhaupt interessant und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, alle, die das jetzt gerade hören und sich da angesprochen fühlen, vielen Dank, dass ihr das immer so stark unterstützt und mitmacht, weil wir kleinen Jungs hier, wir müssen auch ein bisschen was bewegen können, sage ich mal. Und das geht nur, wenn jemand auch auf der anderen Seite die Hand hinhält und sagt, ich helfe dir.
So, ich kann mir aber vorstellen, dass die ein oder andere Firma mittlerweile auch ganz froh ist, euch als Kunden zu haben.
Das, ja, glaube ich auch. Also, ich glaube, wir geben auch immer viel Input. Ne? Wir probieren auch ein bisschen zu experimentieren und einfach auch, wir haben teilweise so tolle Sachen entwickelt gemeinsam mit Firmen, die es jetzt auf dem Markt gibt, die es vorher noch nicht gab, wo wir auch von der Community und auch von den Menschen, die es später vielleicht auch konsumieren, immer ein Feedback bekommen, es schmeckt uns, wir finden es cool. Und das ist natürlich Weltklasse, hätten wir auch nie gedacht, ne?
Mein Highlight, die Burger and Rip Soße.
Ja.
Also die ist wirklich, also nicht nur, weil ich hier sitze, aber ich glaube, das ist die beste Burgersoße auf dem Markt.
Ja, mega, freut mich richtig. Wirklich, ja,
also ich verwende die auch bei uns im Laden hier, ne, für Pulled Pork und so sogar.
Ja.
Ich finde sie richtig mega.
Ja, ja, die macht
tatsächlich. Gibt's die eigentlich im 5-Liter-Gebinde?
Für dich würde ich das klar machen, sagen wir mal so. Ja, mega cool auf jeden Fall. Die gibt es auch übrigens, wenn man bei uns bestellt im Shop, kriegt man jetzt auch so eine kleine Probierpackung immer dazugelegt.
Ach, das hast du mir gezeigt.
Ne, ja. Dass man zumindest mal, wenn man sie jetzt nicht bestellen möchte, wenn man noch skeptisch ist, kann man bei einer, bestellst du ja Salz oder so, und kriegst halt dann die Soße noch als Probierpaket dabei gelegt, dann kannst du zumindest mal probieren.
Das ist ja mittlerweile ein Dschungel. Der Dschungel der Barbecue-Soßen.
Ja, es gibt viele. Das ist
ja der Hammer.
Unfassbar viele.
Also wenn du das mal googelst, bei Shopping, ich glaube, da gibt es mittlerweile 2000 verschiedene auf dem deutschen Markt, oder?
Ja, es gibt unfassbar viele. Und es wird immer mehr. Es wird auch immer mehr. Ne? Der Markt ist ja auch riesig, theoretisch. Aber ich muss auch sagen, wo wir gerade auch über diesen Schuhladen gesprochen haben, der dann marketingtechnisch vielleicht sich gut aufgestellt hat. Ich habe einen richtig krassen Move mitbekommen von Tesla. Ob der jetzt zu 100% stimmt, kann ich nicht sagen, aber ich kann sagen, dass er relativ wahrscheinlich stimmt. Und ich halte ja Elon Musk als für jemanden, der durchaus genau überlegt, was er tut und damit auch schon viele Sachen gemacht hat, wo man teilweise sogar schmunzeln musste, aber auch extrem viel faszinierende Dinge. Und ich habe mitbekommen, dass in Holland, in Rotterdam wurden die Tesla-Wagen ausgeliefert. Und ein Kollege von uns hat sich einen Tesla gekauft. Und hat er erzählt, also es ist wie folgt gelaufen, die wurden per Schiff verschickt und es ist so, du musst dann online deinen Tesla dir mehr oder weniger einmal kurz durchlesen, die Manual, und dann musst du das alles bestätigen, dass du es gemacht hast, um ihn in Betrieb nehmen zu können. Und dann war das so, dass das Schiff kam an, dann war vorne eine kleine Hütte aufgebaut, da saß eine Dame drin, die hat einfach nur gesagt, hier, welche Nummer und so weiter, und hat die gesagt, dein Auto steht in dem Schiff da unten, da musstest du da selber reinlaufen, das nicht mit Auslieferung und irgendwie präsentieren und so weiter, sondern die Leute mussten dann da vorne stehen, ihren Namen sagen, dann wurde gesagt, da unten steht ein Auto, da musst du bestätigen, dass du dich bereits damit auseinandergesetzt hast, dann wurde die App quasi freigeschaltet und dann durftest du dieses Auto betreten. Und dann bist du rausgefahren vom Schiff und hast dann festgestellt, schade, ich habe noch einen Batterieladestand, der mich noch gerade so, ich sage jetzt mal 100 Kilometer weit trägt. Ich will aber nach Hause fahren. Und es gibt nur eine einzige Zapfsäule für die Geräte in Umkreis, ich sage jetzt mal von 20 Kilometern um diesen Hafen herum. Und mussten alle mit dem Wagen da runter und dann dahin ihren Wagen aufladen. Es hat also einen riesigen Stau verursacht. Weil da ein paar hundert Tesla auf einmal rumgefahren ist. Das war in den gesamten Medien in Holland. Überall wurde darüber berichtet, dass sie so ausgeliefert worden sind. Was das für eine Katastrophe denn sei und so. Aber das war natürlich Werbung ohne Ende, ne? Und ich sage dir, mein Bauchgefühl sagt mir, Augen gemacht.
Ja.
Aber wie geschickt ist das bitte?
Das ist schon richtig Guerilla-Marketing, ne?
Oder? Das ist doch wirklich, also wenn das so stimmt, wie gesagt, das Halbwissen von mir, aber wenn das so stimmt.
Das ist wie die schwarze Katze, die immer von links nach rechts über die Straße geht und so ein Leibchen hat mit der Adresse von dem Versicherungsbüro.
Echt?
Ja, habe ich auch in irgendeinem Buch habe ich mal gelesen. Das ist tatsächlich in England gewesen. Da hat ein Versicherungsbüro so Leibchen und hat schwarze Katzen damit ausgerüstet, die dann da durch die Nachbarschaft gestromert sind. Wie geil ist das?
Von links nach rechts?
Nach rechts. Weiß nicht, aber sagt man ja so, eine schwarze Katze von links nach rechts bringt Unglück.
Ja.
Was brauchst du dann?
Ja, genau. Das ist
Versicherung.
Das gibt's doch nicht.
Cool, ne?
Ja, okay, das ist. Also es gibt schon richtig krasse Sachen, ne? Wahrscheinlich gibt's da 1000 Beispiele für, aber manche Sachen sind geschickt. Und das mit dem Schuhhaus finde ich, ich hab's noch nicht ganz durchdrungen, aber.
Man spricht drüber, ne?
Ja, jetzt auch gerade wieder, hast du ja gemerkt. Jetzt wird wahrscheinlich irgendwer Google anschmeißen und mal gucken, was es für ein Schuhhaus ist. Würde mich auch interessieren. Ich habe den Namen natürlich jetzt nicht hier parat. Ja, verrückt. Sehr gut. Soll ich noch mal ein paar Fragen hier vorlesen?
Ja.
Ich habe die Suppe ist sogar hier unten noch ein ganz bisschen warm. Aber ich hab's mir schon mal ein paar Löffel essen können, aber ich hau die mir gleich rein.
Hast du auch den Mund abgeputzt?
Nee, ich hab extra drauf geachtet. Hast du drauf geachtet? Ich habe extra das nicht getan. Genau, ich will noch ein paar Fragen klären, die von den Zuschauerinnen und Zuschauern reinkamen. Zum letzten Podcast teilweise oder auch zu anderen Sachen. Und da habe ich gedacht, ich nehme die einfach mit rein im Podcast und antworte nochmal drauf. Zum einen wurden wir nämlich gefragt, welche Sport-App Corby und ich benutzen.
Kentucky Fried Chicken.
Genau, genau. Nee, wir nutzen die App Freeletics. Kennst du die? Du bist doch hier
guck,
so ein...
Guck mich an.
Ja, ich wollte gerade sagen, du bist doch so ein Strava-Typ, ne? Du bist Radfahrer, ja. Ihr glaubt gar nicht, Carsten reist Kilometer
auf dem Rad. If it's not on Strava, it doesn't happen.
Also wirklich? Ist der Spruch so?
Ja, klar.
Ja, geil. Ja, bin ich mal gespannt. Also Carsten macht mal nichts vor mit dem Fahrrad, so viel steht schon mal fest. Und wir machen halt, also die App heißt Freeletics. Und da habe ich auch drüber, glaube ich, erzählt, dass ich da auch als Premium-Mitglied dabei bin und quasi dafür bezahlt habe. War mal so eine Angebotsgeschichte, da habe ich dann mich angemeldet, hat mir Corby vermittelt. Das finde ich halt richtig cool, weil wenn jemand guten Content liefert, und ich merke es jetzt jeden Tag, weil ich es, also was heißt jeden Tag, jeden zweiten Tag, immer so 10, 15 Minuten, ist jetzt für mich jetzt nicht die absolute Welt, aber man bleibt ein bisschen in Bewegung und darauf kommt es mir eigentlich erstmal momentan an. Und da habe ich gesagt, bin ich bereit, gerne ein bisschen Geld für zu bezahlen, und das ist sozusagen, wenn man auf dem Handy die Apps betrachtet, ist wahrscheinlich teuerst, ich glaube 60€, das kostet fürs ganze Jahr. Aber es ist ein toller Content, muss ich sagen. Und die machen das echt richtig gut. Da hat sich einer richtig Mühe gegeben, diese App aufzubauen. Also ich kann es dir auch gleich mal zeigen. Ist wirklich hammermäßig. Und ich glaube, wenn man das macht, so wie Corby, der macht jeden Tag so ein Hardcore-Programm, da wirst du auch gut in Shape. Das läuft dann.
Ich glaube, es ist mir zu anstrengend.
Ja, das ist kann. Also er erzählt mir jeden Tag, ich muss Handstand machen. Und dann im Handstand so
mit dem Pöter Fliegen fangen.
Genau, so eine Art. Also Corby rennt immer im Handstand durch die Gegend. Der ist fit. Ansonsten, was habe ich hier noch? Und zwar, es wurde gefragt, welche Kaffeemaschine, also es gibt, glaube ich, kaum ein Thema, was häufiger gefragt wird als
Kaffee welche ist ein Thema für euch.
Ja, total. Welche Kaffeemaschine nutzt ihr? Und könnt ihr Tipps zum Thema Kaffee an sich geben? Ich kann euch jetzt sagen, also das ist keine bezahlte Werbung, was ich jetzt hier mache, sondern einfach nur, weil wir sie da haben und ich euch die Antwort gerne geben möchte. Wir nutzen eine Sage, heißt die Firma, und das Gerät heißt Oracle Touch. Das ist eine relativ hochpreisige Siebträgermaschine, die vollautomatisch oder nahezu vollautomatisch funktioniert, eher halbautomatisch. Das heißt, du kannst den Siebträger, das ist also das Teil, was du in der Hand nimmst, wo die Bohnen gemahlen werden, klingst du ein, dann ist automatisch eine Mühle in dem Gerät verbaut. Dein Kaffee wird gemahlen und danach klingst du ihn oben in den Brühkopf ein und kannst auf Knopfdruck dann dein Getränk ziehen und kannst aber auch relativ viele Dinge noch manuell einstellen. Und dadurch ist es fürs Büro hier, wir trinken hier wirklich extrem viel Kaffee, auch viele Milchgetränke. Und da kann man schon in kurzer Zeit doch ein paar Getränke realisieren. Und es ist von der Qualität her wirklich, wirklich sehr gut, ne? Muss man schon sagen.
Ist Weltklasse. Also der Kaffee hat, oder? Also normalerweise ist es ja so, egal was du für eine Maschine zu Hause hast, wenn du nicht gerade so ein richtiger Kaffee-Nerd bist und du hast so einen ganz normalen Cappuccino-Vollautomaten, egal von welcher Firma. Der Kaffee ist ordentlich, aber er ist nie so alt wie bei deinem Italiener. Der da die Mazzocchi-Maschine, die dampft und raucht, aussieht wie eine
Lokomotive. Ja gut, die Dinger sind der Wahnsinn.
Diese Riesenteile. Der Kaffee, der da rauskommt beim Italiener, ist immer noch ein bisschen anders. Oder bei Starbucks oder bei sonst wem.
Ja, sobald ein Siebträger am Spiel ist und jemand die bedienen kann. Das ist ja
genau,
auch
das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt.
Ja.
Aber hier bei euch im Büro, wenn ich hier einen Kaffee kriege morgens, das ist wirklich annähernd die gleiche Qualität, als wäre das jetzt bei Don Giovanni in der Basilicata morgens um 9 auf der Piazza. Ein kleiner Hund liegt in den ersten Sonnenstrahlen.
Da waren wir beim Anfangsthema.
Die Signorina auf dem Fahrrad, die Glocken läuten und Don Camillo kommt in seiner Robe mit der Gazzetto dello Sport unter dem Arm.
Wie er das hier erzählt.
Wäscheleine, die Wäsche hängt da drauf und irgendwer ruft, Federico. So, das ist das Gefühl, wenn man diesen Kaffee trinkt. Also wirklich sehr, sehr gut.
Okay, das freut mich wirklich sehr, dass wir so ein Gefühl bei dir auslösen können. Das freut mich wirklich.
Damit sind wir wieder am Anfang.
Ja,
also wirklich. Nicht nur essen, auch trinken kann das.
Ja, ist so. Ich bin ein bekennender Kaffee-Nerd auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich habe zu Hause auch eine Siebträgermaschine, die manuell zu bedienen ist. Wenn man es übertreibt, also wir wir entwickeln oder wir haben einen Kaffee entwickelt, der Kaffee ist fertig. Jetzt geht es noch um Feinheiten und dann wird dieser Kaffee auf den Markt kommen. Ich denke mal so realistisches Ende Februar, Anfang März vielleicht, damit ihr mal eine Zeit habt. Jetzt habe ich eh schon genug geleakt, ist auch egal. Wer Podcast hört, weiß einfach mehr. Der wird auf jeden Fall kommen. Und ob das funktioniert oder nicht, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Ich weiß, wenn ihr ihn nicht kaufen würdet, dann würden wir ihn einfach selber trinken, weil er schmeckt fantastisch. Und wir haben jetzt eigentlich alles soweit da. Und das, wenn ich zu Hause diesen Kaffee extrahiere und das manuell mache, dann kriege ich noch ein paar Nuancen, die ich haben will, mehr raus. Also erst noch so Richtung Zartbitterschokolade, ein bisschen schokoladiger. Du brauchst halt, wenn du Milch erwärmst und das dann manuell machst, hast du einen bestimmten Punkt, wo deine Hand irgendwann so heiß wird, dass du vom Milchkännchen die Hand nehmen musst. Und dann bist du so, ja, so im Bereich 62 Grad, ungefähr 60 Grad, 62 Grad. Und dann ist der Milchzucker dabei. Und der Milchzucker fängt an, so ein bisschen leicht zu karamellisieren. Und dadurch brauchst du später keinen Zucker mehr auch. Hast eine leichte Süße schon mit drin. Und ich habe die Dinge genommen und die auf unsere Oracle Touch übertragen. Das, was ich zu Hause experimentiert habe. Und habe tatsächlich jetzt hier auch geschafft, dass die Milch eine leichte Süße abgibt. Es kommt aber darauf an, was du für eine Milch nimmst. Du brauchst also möglichst viel Fett. Ich glaube, so 3,5% sollte sie mindestens haben. Ich nehme immer den
Double Chai Latte to go mit Ziegenmilch.
Genau. Und der läuft gut. Ja. Also man kann mit der Maschine wirklich, wenn man jemand ist, der sagt, ich lege Wert auf eine gute bis sehr gute Qualität, ist sicherlich auch ein Investment, aber muss bei uns, ja gut, hier sind vier Typen, die jeden Tag Kaffee extrem konsumieren, wenn Carsten hier oben ist, dann auch dementsprechend, ja, wir hauen ja einiges durch, da rechnet sich das wieder. Und da muss man halt einfach sagen, wenn man darauf steht, dann ist das eine tolle Alternative, wenn man sich nicht zu sehr mit dem Thema beschäftigen möchte. Wenn man aber sagt, nee, ich habe wirklich Lust, mich da richtig reinzufuchsen und auch ein bisschen zu experimentieren, empfehle ich immer eine manuelle Maschine. Ne? Da gibt es verschiedene Hersteller, verschiedene tolle Sachen. Ja, und das, was du vorhin gesagt hast, diese Lamazocca-Maschinen, die sind unbezahlbar, aber das ist natürlich die absolute High-Class.
Meine Maschine zu Hause, ich habe so einen ganz normalen Vollautomat, weil ich mal dachte, da brauchst du nur auf den Knopf drücken. Das war allerdings ein Trugschluss. Denn diese Maschine will auch die Weltherrschaft an sich reißen und hat mit mir bereits angefangen, Bodenbehälter füllen, entkalken, Milchdüse spülen, reinigen, Kaffee nachfüllen. Und wenn ich das alles gemacht habe, dann sagt sie, Bodenwanne leeren.
Ja.
Ne? Also, und dann hast du schon keinen Bock mehr, einen Kaffee zu trinken und seitdem trinke ich wieder Filter. Richtig, einen Porzellanfilter.
Ja, das ist aber auch wirklich. Das ist
wirklich cool.
Genieße ich auch.
Ne? Also einfach eine hochwertige Mahlwerk kaufen,
ja,
eine
Mühle. Super.
Und dann mit dem Porzellanfilter heißes Wasser, richtige Temperatur, langsam durchlaufen lassen. Zwei Tassen, einen für mich, einen für meine Frau.
Ja, total
das
super.
Das ist schon ziemlich gut. Ne? Da gibt es übrigens bei Chef Steps eine ganz super Anleitung, wie man Weltklasse-Kaffee macht mit diesen, ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese Alu-Dinger, die man so zusammenschraubt, die so ein Sieb innen drin haben und mit Wasser gefüllt werden, die man so auf die Herdplatte stellt. Die haben dann einen ganz speziellen Namen.
Ach so, ja,
italienisches.
Bialetti.
Bialetti, genau. Und darüber hat Chef Steps einen eigenen Film gemacht, wie man aus diesen Dingern das Maximal rausholt. Ganz interessant.
Ja, da muss man mal angucken.
Sehr interessant.
Das finde ich auch gut. Da bin ich zum Beispiel am Teich,
ne? Nutze mir die immer. Die Geschichte mit dem Kaffee, die jetzt hier so nonchalant hast einfließen lassen, ist jetzt aber so ähnlich wie mit Elon Musk und seinem Supercharger, oder?
Ja, genau, klar. Ja, man wird jetzt gibberig, ne? Man hat natürlich Bock drauf. Ich habe eine Vertriebsbrille auf.
Ja, ich merke,
vielleicht muss ich mal zu deinem Optiker.
Ja, sehr gut.
Nee, aber es ist tatsächlich, wir haben im Podcast schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass das so im Anbandeln ist, aber es ist ja nicht so, dass man auf den Knopf drückt und sagt, ah, hier ist ein Produkt, das nehmen wir jetzt, sondern das hat ein bisschen Zeit gedauert, aber ich kann euch sagen, er ist fantastisch.
Ich glaube auch, dass ihr euch immer die Mühe, ich sehe das ja, was ihr hier macht und wie aufwendig das ist und wie viel Kaffee ihr verschiedenen probiert habt. Und wenn man so von außen so ein bisschen, also ich habe ja den einen oder anderen Einblick, aber ich sehe es trotzdem immer noch so ein bisschen von außen, hoffe ich.
Weiter rein bitte nicht. Weiter bitte nicht.
Dass ihr euch mit jedem einzelnen Produkt, was da so im Shop rumlungert, wirklich Gedanken macht und das vorher auf Herz und Nieren prüft, bevor das wirklich auf die Community losgelassen wird. Ne?
Ja,
es also gibt das finde ich bewundernswert. Ich weiß nicht, ob das alle machen.
Ja, man würde sich
also man das kann wünschen. Sicherlich mehr Geld in kürzerer Form mit weniger Aufwand verdienen.
Ja, ich glaube das auch tatsächlich. Wenn man in Anführungsstrichen nur Reseller wäre, glaube ich, kann man das anders bewerten, so, weil man sich auf den Geschmack von anderen Menschen verlässt. Wir merken das ja auch, es gibt Produkte, die wir auch einfach einkaufen und wieder verkaufen, um auch ein bisschen Sortiment anbieten zu können. Aber seitdem wir in die Eigenentwicklung gegangen sind, man weiß ein Produkt ganz anders zu schätzen. Ich weiß noch, wie wir den Gin damals entwickelt haben und wie oft ich betrunken mit Hannes in der Kneipe hang, weil es dann immer hieß, Jungs, hier sind die ja 10 Proben, probiert die mal bitte. Und mir hat keiner gesagt, dass man die ausspucken soll. Und die waren teilweise so scharf, weil 60% noch nicht mal runter, die waren noch nicht mal runtergeschraubt. Und dann war das schon witzig. Und da war es schon irgendwie ein krasses Gefühl, irgendwann diese Flasche in der Hand zu haben, die es übrigens nicht mehr gibt. Also hat andere Gründe, aber auf jeden Fall ist sie aktuell
nicht mehr. Ich habe noch eine zu Hause.
Wirklich?
Ja.
Wirklich?
Ja.
Das gibt's nicht. Okay, das ist wirklich ein Highlight, ne?
So.
Ich habe selber keine mehr.
Da ist sogar noch ein bisschen was drin.
Oh, ich bin richtig traurig, dass ich selber keine mehr habe. Wir müssen nur, bewahr die auf jeden Fall auf, die darf nicht weg. Die
kommt irgendwann mal ins
in so ein Museum. Ja, in unser eigenes hier. Ja, und auf jeden Fall ein ganz tolles Produkt auch, sicherlich auch sehr lecker und so weiter. Ist dann jetzt mittlerweile nicht mehr im Shop verfügbar, weil es einfach vom Verschicken und Alkohol und so weiter ist ein bisschen tricky. Aber als wir dann zum Beispiel die Burger und Ribsoße gemacht haben, das war ein total irres Gefühl, das dann zu sehen und dann entsprechend auch zu sagen, okay, wir nehmen davon jetzt auch Flaschen ab und dann aber zum gleichen Zeitpunkt auch zu hören, dass Menschen sagen, es schmeckt mir gut. Und mittlerweile ist es wirklich eine etablierte Soße, wo wir merken, da ist eine Nachfrage, da wollen Menschen diese Soße, diese eine, wo das Rezept, das gibt es nur für uns, das haben wir selber gemacht, Weltklasse.
Und das ist ja das, was ich euch immer versuche zu erklären. Das ist ja mein Konzept. Ich mache alle Produkte, die wir im Laden verkaufen, machen wir selber.
Ja, was meinst du,
wie oft? Das ist eine ganz andere Energie und eine ganz andere Hingabe zu dem Produkt selber, als wenn man ein reiner Händler ist. Und reiner Händler zu sein, das ist mir persönlich zu langweilig. Und ganz viele von meinen Kollegen sind mit dem Konzept ja auch gescheitert. Ne? Hochgeschlagener Mantelkragen zu Metro und dann die Billy-Salami.
Ja, das funktioniert
auf Dauer einfach nicht. Ne? Ich glaube, wenn man gute Eigenentwicklungen hat, die es nicht überall gibt, die man auch nicht überall in jedem Regal stehen sieht.
Ja, das ist so wie mit dem Milchreis, was du vorhin erzählt hast. Carsten kommt zu uns hoch, sagt, Jungs, ich habe hier Milchreis gemacht, bitte probiert den mal. Müsstest du theoretisch nicht machen, sagst aber, probiert den mal und gib meine Meinung dazu ab. Und wenn du dann selber merkst, okay, das ist ja geil, dann hat man auch Bock, den anzubieten.
Ja.
Und dann wird der Mensch, der den dann probiert und sagt, Moment mal, das schmeckt ja nicht so wie das, was ich von der Stange kenne. Und so ist es bei uns auch. Die Sachen, dieser Kaffee, du kannst sicherlich, es gibt sicherlich zigtausende Möglichkeiten, an Kaffee zu kommen. Gibt es. Ich bin auch davon überzeugt, dass unser Kaffee nicht der neue Chibo-Kaffee wird. Im Gegenteil, der wird auch eine Mark kosten und so weiter. Aber ich glaube, wenn du den magst und sagst, der schmeckt mir, dann hast du Bock, ihn auch wieder zu trinken. Und ja, mal gucken, wo das hinläuft. Ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall empfehle ich nur euch. Das hat man rausgehört, ne? Ja, Weltklasse. Ja, wir sind am Ende. Ich habe Kaffee-Hype, habe ich hier erzählt. Passende Maschine habe ich erzählt. Das hat übrigens der Erik gefragt, habe ich mir aufgeschrieben. Und Christian hat auch gefragt, welche Maschine man empfehlen kann und welche Sport-App wir benutzt haben. Und da ich das gerade gehäuft hatte, den einen Tag, habe ich mir das weggeschrieben. Und dann wurde noch gefragt, ob wir in Zukunft ein bisschen vegetarische Gerichte einbauen können
in
unseren Kanal.
Nein.
Jetzt sitzt du hier mir gegenüber. und da habe ich eigentlich auch tatsächlich die Antwort drauf. Wir haben jetzt vor kurzem einen Jackfruit-Burger gemacht. Super lecker. Und es gibt auch sicherlich häufig Dinge, die man vegetarisch machen könnte und wo wir auch bestimmt mal das eine oder andere einbringen. Oh, jetzt habe ich Schluck auf.
Ich möchte mal Korolan machen, so mit Reisfüllung. Das ist vegetarisch, oder? Die Scheibe Speck darum, die stört doch nicht.
Die denken wir uns weg.
Ja.
Ja, aber ich...
Ich habe neulich was gesehen, da hat einer aus Karotten Bacon gemacht. Also die sind gepökelt und getrocknet und dann geräuchert.
Wie bitte?
Ja, gepökelt und geräuchert und dann irgendwie in Scheiben geschnitten. Und dann war das, also es war optisch immer noch eine Karotte, aber geschmacklich wäre das gewesen wie Bacon. Ich hab's
irgendwo, echt?
Ich weiß nicht mehr, wo ich es gesehen habe.
Chef Steps.
Nee, nicht bei Chef Steps. Irgendwo habe ich es gesehen.
Das gucken wir uns nochmal an.
Das fand ich ganz interessant.
Es gibt Dinge, die sind einfach super spannend. Und ich bin auch ein großer Freund davon, dass man beim Fleisch sagt, ich konsumiere nicht so viel Fleisch, wenn ich konsumiere, dann vernünftiges Fleisch und so weiter und so fort, Dinge, die wir schon seit Jahren euch immer wieder mal auch sagen. Aber bei einem Grillkanal ist es auch relativ schwer, vegetarische Inhalte unterzubringen, also man müsste theoretisch drüber nachdenken, das ein Stück weit auszulagern, weil einfach die Community, die wir über die vielen Jahre irgendwie dafür begeistern konnten, sich das anzugucken, die erwarten eigentlich eher fleischlastige Themen, muss man schon sagen, ne? Und vielleicht mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich meine, wenn man dafür offen ist, Wir sind da auf jeden Fall offen für. Wir finden das auch großartig. Ich habe auch schon oft vegetarische Dinge gegessen, wo ich danach total geflasht war, wie lecker die sind, weil es ja nichts dran ist.
So. Ja, ich meine, nur weil ihr die Videos mit Fleisch macht, heißt es ja nicht, dass jeder jeden Tag Fleisch essen soll.
Nee, das absolut. Ist ja auch Quatsch, ne? Das ist auch eine falsche, Wahrnehmung, wenn man denkt, dass das bei uns immer, wir haben Drehtage, wo wir produzieren. Und wir veröffentlichen zwar regelmäßig, aber wir probieren halt auch, dass es nicht völlig überhand nimmt. Es gibt Tage, da nimmt es völlig überhand, weil wir halt produziert haben. Aber ich probiere am Wochenende zum Beispiel auch, das runterzufahren. Wobei ich persönlich leider auch, was heißt leider, ich bin aber sehr fleischlastig unterwegs.
Ja, Fleischküche ist ja auch oftmals einfacher. Man muss sich nicht so viele Gedanken machen. Ne? Also bei mir ist es so, ich habe einfach immer auch einen besseren Zugang zu Fleisch. Ne? Ja. Das ist für mich, also klar, wir kochen ja auch frisch, wir haben kein Tiefkühlgemüse oder so, sondern alles, was an Gemüse bei uns verarbeitet wird, kommt halt auch frisch an. Deswegen habe ich da auch immer eine Bandbreite da, ich kann immer ganz gut mischen und so weiter, aber trotzdem ist es für mich als bekennenden Karnivoren, erstmal ja, muss ich mich konzentrieren, um wirklich ein Gemüsegericht irgendwie zu zaubern, was alle am Tisch zu Hause ja, begeistert, was allen schmeckt.
Dafür der Milchreis.
Ja, dafür vielleicht der Milchreis. Ich glaube auch grundsätzlich, dass wir alle viel zu viel Fleisch essen. Ne? Wenn ihr so in den 50er Jahren, so noch vor dem Wirtschaftswunder,
ich bin auch überzeugt davon.
Da lag der Pro-Kopf-Verbrauch ja ungefähr bei der Hälfte von heute. Und ich glaube, das wäre grundsätzlich das Maß, mit dem wir leben könnten. Ne? Dann könnte man auch ein bisschen besser drauf achten, wo kaufe ich das, was kaufe ich da. Der Markt würde sich leichter wieder zu eines Besseren besinnen. Und ich glaube auch, dass Corona da eine ganze Menge getan hat. Ne? Das ist, glaube ich, das Bewusstsein der Menschen, wo kaufe ich meine Lebensmittel, wen unterstütze ich und warum sind die denn jetzt vor Ort für mich da, dass das durch Corona alles wieder so ein bisschen nach oben gespült wurde. Ne?
Ja, mal, ich habe auf jeden Fall mitbekommen, dass es hier auch so war, dass viele Leute das zu schätzen gewusst haben, dass du aufhattest. Ne? Oder hast.
Ja, in meinem Bekanntenkreis haben alle ihr Haus gestrichen, den Garten in Ordnung, Keller aufgeräumt. Bei mir war es eher umgekehrt, weil wir ja deutlich mehr zu tun hatten. Ne? Oder jetzt so auch im Lockdown.
Ja,
Bei uns geht's gut zur Sache. Ne?
Ja, aber es ist auch so,
toi, schnell auf Holz klopfen.
Ich wollte gerade sagen, aber es ist ja auch so, dass tatsächlich dieses Thema Versorgung, und ich glaube, da ist es auch gerade total spannend, weil man einfach merkt, okay, da ist jemand da, der eine gute Qualität liefert und wo du dann auch, wenn du also ich habe immer das Gefühl, wenn ich zum Beispiel auch einen Mittagstisch oder so esse, ich bin danach wirklich pappensatt. Weißt du, das ist eine Portion, wo du wirklich auch.
Kann ich mal einen Stift haben? Unsere Portionen sind zu groß, muss ich mir eben notieren.
Nein, ich würde sagen, es ist einfach eine vollwertige, vernünftige Mahlzeit, so, das macht halt Bock. Ja. Ja, sehr cool. Ich gucke immer auf die Uhr und ich habe.
Ja, wir sind schon raus jetzt. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ca. 25 Minuten.
Ja, ist wirklich so. Aber ich habe gleich noch einen Call.
Wie früher bei Dieter Thomas Heck. Den meine ich gar nicht. Ich meine Hans-Joachim Kuhlenkampf.
Oh ja.
Das Idol meiner Kindheit. Schreibt bitte mal, ob ihr noch Hans-Joachim Kuhlenkampf kennt. Das ist das.
Dann erzählen wir eine Geschichte zu ihm.
Eine meiner frühesten Kindheitserinnerungen.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie diese Folge aufgenommen wird. Wie gesagt, ich habe den peinlichsten Tag meines Lebens gefühlt, habe ich hier jetzt rausgehauen. Jetzt muss mir auch fast nichts mehr peinlich sein hier, würde ich sagen. Ihr wisst jetzt alle Bescheid. Passt doch. Sehr gut. Ja, Carsten, danke für deine Zeit.
Bitte gern.
Ich habe gleich in einer halben Stunde einen wichtigen Call, auf den ich mich schon sehr freue. Bin gespannt, was du da.
Und ich setze mich jetzt aufs Rad bei dem Wetter.
Ja.
Blauer Himmel.
Das ist eine gute Idee. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen, liebe Freunde. Bleibt gesund und artig und wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr so sein solltet, könnt ihr diesen Podcast immer gerne bewerten. Ich habe gesehen, die Bewertungen steigen fleißig an. Also ihr seid da auch hier krass im Support. Und wir werden irgendwann eines Tages 1000 Bewertungen haben, das weiß ich, weil ihr einfach stark seid. Und das ist schon für diesen Nischen-Podcast wahnsinnig gut. Und irgendwann sage ich euch, spreche mit Tim Melzer, es ist soweit. Fiete Gastro, wir kommen mal vorbei.
Und bitte, bitte, bitte sprecht mich an auf der Straße, wenn ihr mich seht.
Bitte, bitte tut es. Alles Gute für euch.
Ciao,
bis demnächst. Ciao.